Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Mehr Freiraum oder eine Abmahnung? Herbert Diess bleibt Chef des Volkswagen-Konzerns. Die prestigeträchtige Doppelfunktion als Chef der namensgebenden VW-Marke aber verliert er. Nicht die einzige Personalentscheidung, die den größten Autobauer weltweit gerade beschäftigt. Wir lassen uns das gleich von unserem Korrespondenten in Niedersachsen einordnen. Und außerdem bis 14 Uhr. Nach Deutschlands Einstieg bei der Lufthansa greifen immer mehr Regierungen der heimischen Luftfahrt unter die Arme. Frankreich bringt ein Rettungspaket von 15 Milliarden Euro auf den Weg. Auch Airbus soll davon profitieren. Zunächst aber schauen wir auf den Außenhandel. Sie haben es sicher schon gehört. Die Corona-Krise mit geschlossenen Grenzen und gestörten Frachtwegen hat laut Statistischem Bundesamt zu einem Einbruch der deutschen Exporte geführt. Dazu jetzt erst einmal die Einzelheiten von Thorsten Huhn.
Im April sind die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast ein Drittel zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt meldete, ist der Wert der Warenausfuhren um 31% auf fast 76 Milliarden Euro gesunken. Das ist der größte Rückgang seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950. Das Schließen von Grenzen, gerade auch im europäischen Binnenmarkt, die weltweiten Handels- und Reisebeschränkungen sowie enorme Störungen in der See- und Luftfracht führten zu dem drastischen Rückgang der Ausfuhren. Betroffen waren vor allem die Exporte nach Frankreich mit einem Minus von 48% und Italien mit minus 40%. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten brachen mit fast 36% gegenüber dem Vorjahresmonat ein. Für das Gesamtjahr rechnen die großen Wirtschaftsverbände mit einem Rückgang der deutschen Exporte um mindestens 15%. Die Welthandelsorganisation WTO erwartet, dass der Welthandel sich zwischen 13-32% verringert, je nach Verlauf der Corona-Epidemie.
Thorsten Huhn über die wirtschaftliche Entwicklung. Besonders für den April also verzeichnen die Statistiker heftige Rückgänge im Außenhandel. Wenig überraschend war das doch der Lockdown-Monat. Der Ökonom Gabriel Felbermayr sagte heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk, die Börse sehe die Zukunft optimistischer als die meisten Volkswirte und bezog sich auf zuletzt steigende Kurse. Es bilde sich womöglich eine Blase. Frage an unsere Börsenreporterin Claudia Werle. Wie optimistisch ist denn die Börse heute? Nimmt man jetzt mal den DAX als Maßstab.
Wenn man den DAX als Maßstab nimmt, dann ist von Optimismus nicht viel zu spüren. Der DAX fast 2% im Minus, fällt auf 12.568 Punkte. Gut, die Sorgen vor einer weiteren Infektionswelle in Sachen Corona rücken etwas mehr in den Hintergrund. Anleger machen sich momentan eher Sorgen, wie es um den Zustand der Konjunktur bestellt ist. Die Exportzahlen machen ja deutlich, dass viele Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie durchaus Spuren hinterlassen. Das ist mehr als ein Gefühl, mehr als eine Vermutung. Das ist mittlerweile messbar. Kurz vor der Sendung habe ich mit Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock gesprochen über diese Exportzahlen. Mit einem drastischen Einbruch habe er gerechnet, sagt er. Wie dieser Einbruch zu erklären ist, wollte ich zunächst von ihm wissen. Und hier ist seine Antwort.
Naja, das ist so zu erklären, dass natürlich die Länder, in die deutsche Exporte primär gehen, in tiefen Lockdown-Maßnahmen sich befunden haben im April. Wenn man mal die größten Exportmärkte Deutschlands sich anschaut, Nummer eins sind die Vereinigten Staaten und die Exporte in die Vereinigten Staaten sind im April tatsächlich noch etwas stärker als der Durchschnitt eingebrochen, nämlich um 35,3%, während es in anderen Ländern, beispielsweise Frankreich, auf Platz zwei sogar 48% waren. Und in China, das ja im April schon wieder aus dem Lockdown heraus war, waren es nur minus, also nur in Anführungszeichen minus 12,6%. Also man kann sehen, dass es wirklich die Exportmärkte sind, die im Lockdown waren und beziehungsweise schon wieder heraus waren, die zu diesen Zahlen geführt haben.
Sind denn alle Bereiche gleichermaßen betroffen?
Nein, es sind natürlich tatsächlich die Bereiche, wo die deutsche Exportwirtschaft besonders erfolgreich ist. Das sind hauptsächlich die Bereiche des verarbeitenden Gewerbes, Fahrzeuge natürlich, Chemie, aber auch Maschinenbauprodukte und weitere Branchen, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und das liegt natürlich daran, dass die Wertschöpfungsketten inzwischen weltweit sehr stark verzahnt sind. Und wenn verschiedene Regionen praktisch mit einer gewissen Zeitversetztheit in solche Lockdown-Maßnahmen, das heißt, Lockdown heißt ja nicht nur, dass man sich nicht mehr aus dem Haus bewegen darf oder nicht mehr in Restaurants gehen, sondern dass eben auch Fabriken stillstehen, dass Schulen geschlossen sind, die Kinder zu Hause und damit die Menschen nicht mehr zur Arbeit gehen können und die wirtschaftliche Aktivität zum Erliegen kommt. Und wenn das praktisch mit einer Zeitversetztheit erfolgt, China waren die Ersten, die am 24. Januar in Wuhan praktisch den Lockdown erlebt haben. tauchten dann 2 Monate später, Ende März, wieder auf. Zu der Zeit wurde hier in Europa praktisch alles zugemacht und ein bisschen später dann auch in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich. Und dadurch hat jetzt praktisch mit einer Zeitversetztheit sich das durch die gesamten Wertschöpfungsketten gefressen. Und es wird auch ein paar Monate dauern, bis alles so komplett da wieder rauskommt.
Bei den Importen sah es ja nicht viel besser aus. Es wurden so wenig Waren ins Land geholt wie zuletzt zu Zeiten der Finanzkrise.
Das ist richtig. Auch das ist nicht überraschend. Das ist nämlich genau die andere Seite der Wertschöpfungsketten. Das, was Deutschland exportiert, wird ja nicht alles hier komplett gefertigt, sondern ein großer Teil davon sind ja Importprodukte, die dann hier weiterverarbeitet und dann letzten Endes exportiert werden. Im Extremfall ist es so, dass man praktisch industrielle Zwischenprodukte hier importiert. Die tauchen in der Importstatistik auf. Dann werden diese Produkte hier zusammengesetzt, zusammengeschraubt, in Kisten gepackt und dann wieder exportiert. Das heißt, ein großer Teil der Importe taucht wieder auf der Exportseite als Endprodukt auf. Oder mit anderen Worten, entsprechend klar sind natürlich dann auch Import- und Exportstatistiken korreliert.
Kann man sagen, vom Wirtschaftsboom ist wenig übrig geblieben?
Der Wirtschaftsboom war schon längst vorher zu Ende gekommen, was die Industrie betrifft. Und die Industrie ist ja tatsächlich der allergrößte Teil unserer Güterexporte. Das heißt, von Boom können wir auch vor Corona in der Industrie schon lange nicht mehr reden. Aber natürlich ist das jetzt wie mit einem Defibrillator praktisch auf Null gestellt. Und jetzt muss der Neustart erfolgen.
Was kommt denn da alles noch auf uns zu? Mit was müssen wir rechnen?
Ich denke, das Schlimmste haben wir gesehen. Die entscheidende Frage ist jetzt, wie schnell wir wieder zur Normalität zurückkommen. Ich glaube, das wird in den ersten Monaten relativ schnell gehen, dass wir bessere Zahlen sehen. Dann aber wird es sehr, sehr lange dauern, bis wir wieder komplett normale Zustände sehen. Und die zweite Frage ist natürlich, werden die alten Branchen, die vor der Krise, vor der Corona-Krise unsere Star-Branchen waren, unsere besten Branchen waren, auch diejenigen sein, die nach Corona ganz vorne sein werden? Und da könnte es doch zu erheblichen Umbrüchen führen. Das sehen wir ja jetzt schon in der Automobilindustrie.
Soweit also die Einschätzungen von Martin Lück, Chef Anlagestratege bei BlackRock. Frau Werle, schauen wir jetzt noch aufs restliche Börsengeschehen heute. Volkswagen sortiert sein Management neu. Wir hören gleich die Hintergründe. Wie reagiert denn die Aktie?
Ja gut, der Aktienkurs von VW ist heute deutlich im Minus, minus 1,7%. VW, die ganze Branche, bewegt sich momentan ja in sehr stürmischen Zeiten.
Nach Deutschland und Österreich greifen heute auch Hongkong und Frankreich der Luftfahrt unter die Arme. Was machen die Aktien der Branche?
Ja, und das wird vor allem nicht das letzte Mal sein. Die gesamte Branche liegt am Boden. Letztendlich geht es darum, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Welche Gesellschaft dann am Ende überleben wird, das ist keine ausgemachte Sache. Die Lufthansa, eine der Gesellschaften, die durch die Folgen der Pandemie arg gebeutelt ist, heute über 2% im Minus, die Aktien.
Und welche Werte fallen in der sogenannten zweiten Reihe auf, also im MDAX?
Ja, da nenne ich mal HelloFresh, ein Kochboxenversender, der zu den Unternehmen gehört, die in der Corona-Krise bislang davon profitiert haben, dass viele Menschen zu Hause geblieben sind, dass sie wieder mehr gekocht haben. Viele haben sich Kochboxen nach Hause liefern lassen. Darin sind ja die Zutaten für komplette Mahlzeiten zusammengestellt. HelloFresh will nun expandieren, will in den dänischen Markt einsteigen. Was Skandinavien betrifft, da hat das Unternehmen ja bereits erste Erfahrungen in Schweden gesammelt. Die Aktien von HelloFresh heute über 3% im Plus.
Und dann noch der Blick auf Euro, Staatsanleihen und den Goldpreis.
Ja, der Euro, der gibt etwas nach, wird jetzt mit einem Dollar 12,72 gehandelt. Öffentliche Anleihen haben sich verteuert heute bis über 3 Euro. Die Umlaufrendite ist gesunken von minus 0,28 auf minus 0,33%. Und die Feinunze Gold wird mit 1.707,94 Dollar gehandelt.
Vielen Dank, Claudia Werle, mit den Börseninformationen. Wir haben das Thema angerissen. Beim Volkswagen-Konzern gibt es mal wieder Turbulenzen. Der weltweit größte Autobauer kommt nicht zur Ruhe. Vielleicht sind die komplizierten Besitz- und Machtverhältnisse ein Grund dafür. Jüngstes Beispiel: Der Konzernchef muss die Führung der namensgebenden Kernmarke Volkswagen abgeben, die er bisher in Doppelfunktion geleitet hatte. Herbert Diess solle mehr Freiraum bekommen für seine Aufgaben als Konzernlenker, so die offizielle Begründung. Frage an unseren Niedersachsen-Korrespondenten Dietrich Mohaupt. Wie glaubwürdig ist das denn? Ist das nicht eher ein Entzug von Vertrauen?
Das muss man wohl tatsächlich genau so bezeichnen. Es gab bei VW immer so ein geflügeltes Wort in der Vergangenheit: Wer Marke kann, der kann auch Konzern. Das drückt so ein bisschen die besondere Stellung des Chefs der Marke mit dem VW-Logo aus im Gesamtkonzerngeflecht. Das Ganze ist natürlich jetzt massiv in Frage gestellt, weil möglicherweise eben dieses Vertrauen der Kann-Marke nicht mehr da war. Niemand sagt das so direkt, das wird nicht konkret ausgesprochen, aber die Fakten sprechen da ja eine recht deutliche Sprache. Da gibt es diese Anlaufschwierigkeiten bei der Produktion des Golf 8. Da waren von 100.000 geplanten Fahrzeuge in der Startphase die Rede. Da sind nur etwa 10% wirklich gebaut worden von. Dann gibt es diese Softwareprobleme bei dem Elektrohoffnungsträger ID3. Das ist das Massenprodukt, mit dem VW in die Elektrozeitalter will. Das alles lag in der Verantwortung von Herbert Diess und der hat sich wohl offenbar, so hört man das immer mal wieder, einfach zu viel vorgenommen, wollte zu viel, zu schnell. Dabei hat er sich dann verzettelt. Man muss ja auch sagen, das letzte Wort über seine Zukunft als Konzernlenker ist ja auch noch nicht gesprochen. Der Vertrag läuft bis 2023. Er hat Rückendeckung durch die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch, aber das ist nicht völlig abwegig, dass er vielleicht doch vorher noch abgelöst wird.
Rückendeckung durch die Eigentümer, aber wen hat Diess denn gegen sich, sofern sich das sagen lässt?
Nein, da gibt es Konfliktlinien, die ja in den vergangenen Jahren schon recht deutlich geworden sind, immer wieder mal. Die traditionell in Wolfsburg sehr starken Arbeitnehmervertreter, das waren so die Hauptkontrahenten von Herbert Diess, mit denen hat er sich mehr als einmal richtig schwer getan. Vor allem der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats Bernd Osterloh, der hat sich schon bei der Diskussion über den Zukunftspakt bei Volkswagen vor einiger Zeit lautstark immer wieder kritisch zu Wort gemeldet, hat auch die Stellenabbaupläne des Konzerns und damit dann eben auch die Pläne von Herbert Diess massiv ausgebremst. Er hat sich auch bei den Schwierigkeiten rund um Golf 8 und den ID3 ja, immer mal wieder massiv geäußert, zum Beispiel entsetzt, so wörtlich, über gravierende Managementfehler gesprochen. Da hat es also schon richtig massiv in der letzten Zeit immer wieder zwischen Herbert Diess und Bernd Osterloh geknirscht. Da gab es dann gute bis sehr gute Verkaufszahlen auch, trotz der Nachwehen der Dieselkrise in den vergangenen Monaten, anderthalb Jahren. Das konnte bisher einiges kaschieren, aber jetzt angesichts der Einbrüche durch Corona und eben vor allem angesichts dieser Produktionsschwierigkeiten beim Golf und beim ID3 ist das endgültig vorbei. Man hört aus Betriebsratskreisen auch immer wieder, dass die Arbeitnehmervertretung jetzt regelrecht erleichtert über den Personalwechsel ist und dass die Entscheidung für Ralf Brandstätter als Diess Nachfolger als absolut richtig betrachtet wird.
Und dann gibt es noch Imageprobleme. Die soll heute der Vorstand besprechen wegen eines rassistischen Werbespots. Ganz kurz, ist da etwas zu erwarten? Konsequenzen?
Also Konsequenzen unbedingt. Da gibt es eine intensive Untersuchung der internen Konzernrevision. Die Frage ist, wen trifft's? Da steht der VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann massiv im Fokus der Kritik, weil er auf seinem Twitter-Account das rassistische Video, von dem die Rede ist, schon Anfang Mai ja gepostet hat, dann aber wieder gelöscht hat. Das wird natürlich jetzt ganz genau betrachtet alles. Da gibt es ein paar andere Namen, die noch im Spiel oder im Gespräch sind für mögliche Folgen, aber nichts Genaues weiß man da nicht bisher jedenfalls.
Danke, Dietrich Mohaupt in Hannover. Die Bundesrepublik braucht ein modernes Arbeitsrecht, eines, in dem mobiles Arbeiten geregelt wird. Darüber herrscht Einigkeit über Parteigrenzen hinweg, denn die Corona-Krise hat gezeigt, dass Homeoffice in vielen Bürojobs problemlos möglich ist. Auch manche Unternehmenslenker sehen ihre bisherige Präsenzkultur nun kritischer, schielen vielleicht sogar auf mögliche Einsparungen durchs Arbeiten zu Hause. Homeoffice für immer also? Dieser Frage ist Mischa Erhardt für uns nachgegangen.
Es ist schon kein Trend, sondern ein massiver Schub der Heimarbeit, den die Corona-Krise mit sich gebracht hat. Manche Studien gehen davon aus, dass in der Phase des Lockdowns zeitweise rund ein Viertel aller Beschäftigten von zu Hause aus gearbeitet hat. Die Kontaktbeschränkungen machten das nötig, Computer- und Videokonferenzen machten es überraschend problemlos auch möglich, zumindest was die technologische Seite betrifft.
Inwiefern sich das verstetigt, wissen wir natürlich noch nicht, weil wir nicht wissen und abschätzen können, wie es nach der Corona-Krise aussehen wird. Vermutlich wird nicht mehr in dem Umfang Homeoffice gemacht, wie es momentan der Fall ist, aber wahrscheinlich etwas mehr, als es vorher der Fall war. Davon kann man eigentlich ausgehen.
Sagt Susanne Steffes, Arbeitsmarktexpertin am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und Juniorprofessorin an der Universität Köln. Dem Trend zum Homeoffice Vorschub leisten könnte die Tatsache, dass viele Unternehmen durch die Krise unter Druck geraten sind und sich durch die Arbeit von zu Hause aus Kosten sparen lassen. Ein Teil der Miete für Büroräume zum Beispiel. Facebook-Chef Mark Zuckerberg rechnet bereits damit, dass in 10 Jahren die Hälfte seiner Beschäftigten von zu Hause aus arbeiten könnte. Zuckerberg sieht darin noch einen anderen Vorteil. Die Löhne könnte er dann nach unten anpassen, weil Facebook-Beschäftigte dann nicht mehr in den Wirtschaftszentren mit teuren Mieten wohnen müssten. Twitter hat sogar den Beschäftigten angeboten, für immer von zu Hause aus zu arbeiten, auch nach der Corona-Krise. Wird deswegen die Nachfrage nach Büroräumen in Großräumen wie Berlin, München oder Frankfurt wegbleiben? Nein, meint Ulrich Höller. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Immobilienunternehmens ABG Real Estate. Denn auf lange Sicht würden Beschäftigte gegenüber den Unternehmen dann eben Kosten für die Büroarbeit in den eigenen vier Wänden geltend machen. Widerstand wäre auch von Betriebsräten in größeren Firmen zu erwarten. Abgesehen davon aber lässt sich nicht jeder Job in den eigenen vier Wänden erledigen. Und zumindest in Deutschland ist das auch gar nicht erwünscht.
Dann gibt es schon so etwas wie eine Präsenzkultur in Deutschland, dass viele Führungskräfte sich wünschen, dass ihre Mitarbeiter im Büro sind oder am Arbeitsplatz sind. Und dann gibt es das Phänomen, dass es sehr viele Beschäftigte gibt, die sagen, sie möchten gar nicht zu Hause arbeiten, weil sie Beruf und Privatleben nicht miteinander vermischen möchten,
sagt Susanne Steffes. Schon jetzt ist es so, dass Arbeitnehmer auch in ihrer Freizeit beispielsweise E-Mails beantworten, was faktisch die Arbeitszeit verlängert in das Privatleben hinein. Um das zu reglementieren, arbeitet Bundesarbeitsminister Hubertus Heil daran, ein Recht auf Homeoffice zu schaffen. Die Debatte wird also auch über die aktuelle Krise hinaus noch anhalten.
Der Bericht von Mischa Erhardt. Keine Flugtickets mehr unter 40 Euro, das hat die österreichische Regierung der Lufthansa gestern Abend ins Heft geschrieben, im Gegenzug für Staatshilfen für Austrian Airlines. Das war, wie gesagt, gestern Abend und heute zieht Frankreich nach. Die französische Regierung stützt die Luftfahrtbranche am Boden mit insgesamt 15 Milliarden Euro. Im Gegenzug verlangt die Regierung Investitionen in den Klimaschutz und Arbeitsplatzgarantien. Einzelheiten von Jürgen König aus Paris.
Der Fluggesellschaft Air France waren bereits 7 Milliarden Euro an staatlichen Hilfen zugesagt worden. Nun kommen weitere 8 Milliarden Euro für die Luftfahrtbranche hinzu. Sie sei für Frankreich ein Schlüsselsektor und die Lage mehr als ernst, so der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire.
La crise du secteur aéronautique a donc été d'une brutalité terrible.
Die Corona-Krise hat die Luftfahrtindustrie besonders brutal getroffen. Und wir wissen es doch alle, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbereichen wird sie sich nur sehr langsam erholen. Das Niveau von 2019 wird der Luftverkehr frühestens in 2 oder 3 Jahren wieder erreichen. In Form von Investitionen, Krediten und Bürgschaften sollen die Hilfsgelder französischen Großunternehmen wie dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Thales, dem Flugzeughersteller Dassault oder dem Triebwerksbauer Safran ermöglichen, zumindest ihre Werke in Frankreich zu erhalten. Rund 100.000 Arbeitsplätze seien unmittelbar bedroht, so Bruno Le Maire, könnten bereits in den nächsten 6 Monaten nicht mehr zu halten sein. Mittelständische Zulieferer sollen mit 1 Milliarde Euro unterstützt werden. Weitere 300 Millionen Euro sind für die Modernisierung ihrer Fabriken vorgesehen. Die Staatshilfen werden an Bedingungen geknüpft. Ausdrücklich verlangt die Regierung von den Unternehmen Arbeitsplatzgarantien und Investitionen in den Klimaschutz. Um den CO2-Ausstoß der Flugzeuge zu senken, müssen 1,5 Milliarden Euro der Hilfsgelder für die Entwicklung umweltfreundlicherer Technologien verwendet werden. Und auch der europäische Flugzeugbauer Airbus soll von dem Rettungspaket profitieren. Und das nicht nur, so Bruno Le Maire, weil Airbus für Frankreichs Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist.
Nous devons sauver notre industrie aéronautique.
Wir müssen unsere Luftfahrtindustrie retten. Wir müssen jede Schwächung unbedingt vermeiden, angesichts der Luftfahrtgiganten Boeing in den USA und Comac in China. Und wir werden nicht zulassen, dass die USA und China den Weltmarkt der Luftfahrt unter sich aufteilen. Frankreich und Europa werden ihren Platz behaupten.
Se partager entre la Chine et les États-Unis, la France et l'Europe y garderont leur place.
Die Lage bei Airbus ist prekär. Im Mai ging kein einziger Auftrag ein und nur 24 Flugzeuge wurden ausgeliefert, während es normalerweise bis zu 70 Maschinen monatlich sind. Viele Kunden brauchen die bestellten Flugzeuge im Moment nicht und schieben die Auslieferung weit nach hinten und damit auch einen Großteil der Bezahlung. So fuhr Airbus die Produktion etwa um 1/3 zurück. Erst 2023, so die interne Prognose, werden die Werke wieder voll ausgelastet sein.
Frankreichs Hilfspaket für die Luftfahrt stellte Ihnen Jürgen König vor und in Hongkong steigt die Regierung bei der Airline Cathay Pacific ein. Damit bewahrt sie die Traditionsfluggesellschaft vor der Pleite. Das angekündigte Rettungspaket ähnelt dem Einstieg des Bundes bei der Lufthansa. Steffen Wurzel dazu aus Shanghai.
Umgerechnet fast 3,5 Milliarden Euro nimmt die Hongkonger Regierung in die Hand, um Cathay Pacific zu retten. Das berichtet die Tageszeitung South China Morning Post. Mit dem Geld beteiligt sich die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion unter anderem direkt an der Fluggesellschaft. Sie bekomme 2 Sitze im Aufsichtsrat, und zwar 2 Sitze mit Beobachterstatus, wie es in Hongkonger Medien heißt. Die Massenproteste vergangenes Jahr und die Coronavirus-Krise dieses Jahr haben Cathay Pacific mächtig zugesetzt. Die wirtschaftliche Lage ist schlecht. Die Traditionsfluggesellschaft musste zuletzt in großem Stil Flüge streichen, Maschinen verkaufen und Standorte im Ausland schließen. Insofern kommt der staatliche Bailout nicht überraschend. Trotzdem ist der Schritt bemerkenswert, denn im strikt marktwirtschaftlich organisierten Hongkong ist es in den vergangenen Jahrzehnten nie vorgekommen, dass sich die Regierung direkt an einem großen Unternehmen beteiligt, so groß die Krise auch war. Cathay Pacific wurde Mitte der 1940er Jahre gegründet, also noch während der britischen Kolonialzeit. Heute gehört das Hongkonger Unternehmen zu den größten und wichtigsten Fluggesellschaften im Asien-Pazifik-Raum.
Informationen von Steffen Wurzel aus Shanghai. Und jetzt kommt unsere Wirtschaftspresseschau. Ein Thema darin, der Streit zwischen IG Metall und Sozialdemokraten um die von der SPD verhinderte Autokaufprämie auch für Verbrenner.
Der sei noch lange nicht ausgestanden und belaste das Verhältnis zu Gewerkschaften und Betriebsräten, notiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Hat die SPD kein Herz mehr für Arbeitnehmer? Die heftigen Reaktionen legen eine solche Interpretation nahe. Doch führen sie in die Irre, denn natürlich ist die Bundesregierung nicht für Marketing und Verkaufsförderung einzelner Branchen zuständig. Zudem ist es ja nicht so, dass die Autobauer leer ausgingen. Die Verkaufsprämien für E-Autos, denen letztlich die Zukunft gehören wird, steigen deutlich. Außerdem, so die Tageszeitung Taz aus Berlin, komme die Kritik nur von dem mit der Autoindustrie verknüpften Teil der IG Metall. Dass Betriebsräte Staatsknete für ihre Firmen wollen, die auch ohne Corona-Krise vor einem schmerzhaften Umbruch stehen, ist verständlich. Dass Ex-SPD-Chef Gabriel der Partei wegen ihres Neins zur Abwrackprämie grünen Populismus vorwirft, ist peinlich. Populistisch ist doch vielmehr, die Legende zu nähren, eine aus verblasenen Ökogründen verweigerte Abwrackprämie hätte den Handel mit deutschen Autos flugs wieder in Schwung gebracht. So ist es nicht. An die Frankfurt Fashion Week wird man sich in der Branche wohl erst gewöhnen müssen, aber der Umzug der Modemessen ist beschlossen. Für die Berliner Morgenpost zeigt dies, dass der Senat sein Vorgehen überdenken muss, will die deutsche Hauptstadt weiter im internationalen Messegeschäft mitspielen. Künftig wird auch Berlin finanziell stärker in Messen investieren müssen. Viel hängt in der Stadt davon ab, dass Berlin ein erfolgreicher Messestandort bleibt. Hotels, Gastronomen oder Taxifahrer leben von den Gästen. Der Senat muss mithelfen, damit die Stadt nach Corona daran anknüpfen kann. Ob die neue Modewoche am Main reüssiert, muss sich erst zeigen, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt ist bisher nicht als Modezentrum aufgefallen, aber die Messe Frankfurt ist der größte Ausrichter von Textilmessen auf der Welt. Und Mode und modisches Design sind auch Schwerpunkt vieler Frankfurter Konsumgütermessen. Mit einer Veranstaltung, die zuletzt 140.000 Besucher anlockte, könnte und müsste es Frankfurt zudem gelingen, zumindest teilweise die Lücke zu füllen, die der Weggang der Autoausstellung IAA hinterlässt.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau für heute und damit endet die Wirtschaft am Mittag. Hier im Deutschlandfunk geht es ab 14.10 Uhr weiter nach den Nachrichten mit Deutschland heute. Und ein Thema sind Privatstraßen in Berlin, die viele Hauptstädter verärgern. Fürs Zuhören bis hierher dankt Ihnen Silke Hahn. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und sage Tschüss.